Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Kundenzentriert. Es geht wie immer um kundenzentrierten Vertrieb, agile Führungsprinzipien und innovative Strategien. Hallo liebe Zuhörer, ich bin heute zu Gast bei Simon Künzel von Digitly. Ich habe den Namen jetzt ein bisschen geübt. Herzlich willkommen. Der Name ist auch noch neu, Simon. Herzlich willkommen zu meinem Podcast und erstmal magst du dich mal mit zwei, drei Worten einmal vorstellen.
Ja, danke Armin. Schön, dass du bei uns bist bei Digitly. Auch ich muss es noch üben, denn wir heißen erst seit dem 1.1. so. Wir sind quasi jetzt eine Woche alt, zumindest unter diesem Namen. Eigentlich machen wir das Ganze aber schon seit 18 Jahren, nämlich genau, ja. Vor allem digitales Marketing. Das ist das, womit ich sozusagen groß geworden bin. Philipp Schriefer, mein damaliger Schulfreund und ich, wir haben das Unternehmen gegründet und haben vor allem in den Anfangsjahren Websites erstellt, haben dann irgendwann den Part des Online-Marketings dazugenommen und sehen uns jetzt als Unterstützer für den Mittelstand in der Digitalisierung, weil wir eben sagen, wir wollen dem Mittelstand helfen, über die Digitalisierung die Ziele, die er hat, besser zu erreichen.
Super, ja, ja. Ja, spannend. Ich freue mich mal wieder in einer Agentur zu sein. Ihr seid ja eine klassische Digitalagentur, wenn ich das richtig verstanden habe, schon seit 18 Jahren. Im sehr jungen Team und wir beide haben uns ja vor einigen Monaten erst kennengelernt über einen gemeinsamen Akademiekunden, wo wir in einer Ausbildung du den Part Marketing und ich den Part Vertrieb übernommen haben in der Ausbildung und wir bei der Abstimmung unserer Inhalte, unserer Curriculum festgestellt haben, ey, da gibt es so viele Überschneidungen, aber eher im Sinne von, wow, ich wusste gar nicht, dass das schon so viel Marketing ist und du sagtest, ey, ich wusste gar nicht, dass das so viel Vertrieb ist, dass wir gesagt haben, über diese Ausbildung, die wir parallel quasi durchführen, wollen wir auch nochmal miteinander einfach ein bisschen schnacken. Wo sehen wir aus den verschiedenen Blickwinkeln so die Veränderung, die es heutzutage auch Mittelstand braucht, um ja, sich kundenzentriert oder nutzerzentriert auch aufzustellen. Und das war der Anlass, einfach zu sagen, lass uns einfach mal das Aufnahmegerät anschalten und mal eine halbe Stunde miteinander über das Thema reden.
Genau, ja.
Ja, ja. Simon, wir haben ja festgestellt, als wir so unsere Inhalte für dieses Ausbildungsprogramm zusammengestellt haben, dass es schon in der Konzeption von Marketingleistungen oder Vertriebsaktivitäten Berührungspunkte gibt, zum Beispiel, wenn es um die Betrachtung der Customer Journey geht. Ich sehe jetzt hier auch sehr viel an deinen Wänden hängen, so zum Thema Customer Journey oder Customer Canvas. Wie weit arbeitet ihr mit der Customer Journey? Wie relevant ist die für eure Kunden?
Ja, also die Customer Journey ist wirklich höchst relevant. Wir haben uns auch sehr viel damit beschäftigt, gerade auch jetzt im Zuge unserer Umfirmierung, im Zuge unserer Neupositionierung. Was sind eigentlich die Faktoren, wo wir merken, das sind Projekte, die besonders gut laufen, das sind Projekte, die besonders erfolgreich sind. Und da sehen wir eben, dass das Thema Nutzerzentrierung, Kundenzentrierung, dein Thema, ganz, ganz wichtig ist. Und deshalb ist natürlich auch die Auseinandersetzung mit der Customer Journey von entscheidender Bedeutung. Ich glaube, ohne eine Auseinandersetzung mit der Frage, wo erreiche ich meine Kunden, meine Zielnutzer heute, kann ich im Marketing und Vertrieb heute nicht mehr wirklich erfolgreich sein. Dann ist es tatsächlich, brauche ich ein unfassbar gutes Bauchgefühl oder einfach sehr, sehr viel Glück. Und beides sozusagen zu haben, ist, glaube ich, nicht selbstverständlich. Deshalb ist das eher sozusagen auch eine Frage von Risikominimierung. Einfach das Kostenrisiko, was man ja in der Marketing- oder mit einer Vertriebsinvestition hat, einfach sein Geld besser einzusetzen.
Ja, ich glaube, das unterscheidet so das Marketing noch ein Stück weit vom klassischen Vertrieb, weil da war das bis vor einigen Jahren noch gar nicht so wirklich auf dem Schirm. Also da gab es bereits ein fertiges Produkt und da gab es eine Zielvorgabe hinsichtlich Umsatz oder Stückzahlverkauf und dann wurden die Vertriebsgebiete aufgeteilt, besetzt und dann hieß es, hier sind die Autoschlüssel, hier sind die Tankkarten und los. Und das war häufig alles andere als kundenzentriert. Da wurden Produkte in den Markt teilweise auch gedrückt, wo man sich dann zu Recht auch die Frage gestellt hat, braucht der Markt das? Braucht er das in dem Volumen? Braucht er das in dem Umfang? Also Kundenzentrierung ist da noch ein relatives Fremdwort bei vielen Mittelständlern, zumindest aus Vertriebsbrille.
Ja, ist ja wirklich ganz spannend, weil die trotzdem, ich glaube aus Unternehmenssicht, aus der Innensicht heraus ja die Messbarkeit des Erfolges, egal ob es jetzt im Marketing oder im Vertrieb, immer wichtiger wird. und im Vertrieb es häufig eben über den Umsatz gemessen wird und das in Anführungszeichen relativ einfach ist und man dann einfach den Erfolg am Ende des Tages darauf runterbricht. Im Marketing ist es häufig ein bisschen schwieriger zu sagen, woran messe ich den Erfolg meiner Marketingaktivitäten, weil ich häufig über sehr, sehr viele Kanäle aktiv bin, ich sehr, sehr viele verschiedene Maßnahmen ja betreibe und häufig auch gar nicht genau zuordnen kann, warum hat jetzt dieser Kunde genau diesen Kauf getätigt. Und deshalb ist, glaube ich, die Auseinandersetzung mit der Customer Journey im Marketing sozusagen auch aus dem Marketing heraus entstanden und auch diese Nutzer- und Kundenzentrierung entstanden, um einfach das zu verstehen, wie kommt denn der Kauf zustande, weil, glaube ich, schon lange klar ist, dass es eben nicht immer nur ein Werbemittelkontakt zum Beispiel ist, der dann auf einmal den Kauf durch ein Wunder auslöst, sondern dass es häufig eben sehr, sehr langwieriger Entscheidungsprozess ist, gerade ja auch bei Investitionsgütern oder eben bei B2B-Entscheidungsprozessen.
Ja, also Customer Journey, darauf möchte ich gleich nochmal auch nochmal zurückkommen auf das Stichwort. Mir ist nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass, wie gesagt, im klassischen Vertrieb oftmals Angebot und Nachfrage nicht immer in einem kausalen Zusammenhang stehen. Also nur weil ein Vertriebsteam in einem Quartal einen exorbitant hohen Umsatz generiert hat, heißt es nicht, dass die Nachfrage extrem hoch war. Die Verkaufsaktivitäten waren nur ausgesprochen erfolgreich. Also ich habe noch vor einiger Zeit mal gehört, dass bei QVC, dem Verkaufssender, festgestellt wurde, dass im Schnitt jeder Bundesbürger 3 Mikrowäsche-Bettsets von QVC besitzt. Also ich besitze kein einziges, müsstest ja rechnerischerweise du schon 6 besitzen. Wie viel hast du?
Ich habe auch keins, komischerweise. Ja.
Also von einem Produkt, von dem ich auch gar nicht weiß, ob es der Markt braucht und schon gar nicht über diesen Vertriebskanal. Aber offensichtlich scheint es ja durch Aktivitäten zu gelingen, überproportional viel Bettwäsche an Menschen zu kaufen, von denen ich weiß, wer diese Besitzer sind. Das ist aber nicht gleichzusetzen mit der tatsächlichen Nachfrage, mit dem tatsächlichen Bedarf. Also scheinen da Mechanismen zu greifen, die da vielleicht auf dem Markt auch noch recht gut funktionieren. Aber ich merke das in meinen B2B-Bereichen, dass Vertriebsteams, Vertriebsleiter, Vertriebsverantwortliche sagen, puh, es wird echt schon schwierig. Und was ich auch feststelle bei Vertriebsmitarbeitern, Key-Accountern, die stellen die Sinnfrage. Also mir hat vor einiger Zeit ein Key-Accounter gesagt, hey, ich weiß gar nicht mehr, was das für einen Sinn macht. Jedes Jahr neue Produkte, noch weitere Ausdifferenzierung, Diversifizierung. Ich weiß gar nicht, warum sollen wir den Markt damit noch vollpressen? Und das finde ich schon bedenklich, wenn jemand, der in seiner DNA Vertrieb angelegt hat, sagt, ich sehe keinen Sinn mehr.
Ja. Das ist schlecht.
Ja. Ja, ja. Customer Journey, das war eben dein Stichwort, das wollte ich nochmal aufgreifen. Das wird auch im Mittelstand den Unternehmern, Unternehmerinnen auch immer bewusster. Ja, Kaufentscheidungsprozesse finden nicht nur auf der Messe statt und nicht nur im Beratungsgespräch vor Ort oder im Showroom, sondern weitaus davor, Digitalisierung. Wo siehst du in der Customer Journey noch Spielräume, die wir viel besser und sinnvoller ausnutzen sollten, als Marketer und auch als Vertriebler?
Naja, wenn ich jetzt erstmal aus der Brille des Marketers schaue, sehe ich, dass ganz häufig die Fokussierung im Marketing, dann vor allem im digitalen Marketing, auf den Ende des Funnels sozusagen stattfindet. Also das ist vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass das einfacher zuzuordnen, einfacher zu messen ist und auch einfacher häufig umzusetzen ist. Also vor allem Kampagnen zum Beispiel über Google AdWords, wo die Kaufwahrscheinlichkeit, die Abschlusswahrscheinlichkeit relativ hoch ist. Ja, da bin ich aber natürlich immer mit einem sehr hohen Konkurrenzdruck unterwegs. Das heißt also, das machen quasi alle, weil alle wissen, darüber kann ich halt verkaufen. Ich sage auch nicht, dass es nicht sinnvoll ist. Worauf ich hinaus will, ist, dass es sinnvoll ist, sich die gesamte Customer Journey anzusehen und zu schauen, wie kann ich jemanden, der sich erstmal vorab informiert, der noch nicht eine konkrete Kaufentscheidung, ein konkretes Kaufinteresse hat, wie kann ich den vielleicht schon für mich sozusagen vorbesetzen, ja, dass ich einfach dort schon präsent bin und im Relevant Set bin und vor allem, was auch ganz häufig in Vergessenheit gerät, wie kann ich den Kunden, so er denn dann schon mal bei mir gekauft hat, noch stärker an mich binden. Also damit beschäftige ich mich tatsächlich auch schon sehr, sehr lange, weil ich mich immer gefragt habe, wie es sein kann, dass ich, wenn ich ein Auto kaufe, die Verkaufsprospekte wirklich strahlen und glänzen und die teuersten Druckverfahren verwenden. Und dann kaufe ich ein Auto für 100.000 Euro, mache das Handschuhfach auch auf und das Handbuch ist ein hässlicher Schwarz-Weiß-Druck. Das steht in keinem Verhältnis. Ja. Aber das hat man ja, ob es jetzt bei Mobilfunkanbietern ist, bei ganz, ganz vielen Stellen, dass eben sehr, sehr stark sich darauf fokussiert wird, Kunden zu gewinnen und Kunden zu halten, häufig ja aus meiner Sicht stiefmütterlich vernachlässigt wird, obwohl das eben für den für den Umsatz häufig ja eher einfacher ist. Ne? Also damit quasi seine Umsatzziele noch zu erreichen, also ohne den Churn sozusagen, den ich den einfach zu minimieren.
Ja, du hattest mir vor unserem Interview eben eine Grafik gezeigt, auf die du sicherlich nochmal zu sprechen kommen willst, euer Erfolgsmodell oder eure Auswertung, eure Erfolgsweise. Da ist mir so ein Punkt ins Auge gefallen, nämlich auch dieses systematische Kunden betreuen. Mhm. Ich glaube, nach Kaufabschluss geht bei sehr vielen Vertriebsorganisationen die Aufmerksamkeitskurve gegen Null. Mhm. Und wenn man dann das Thema triggert und sagt, hey, ihr könnt so viel tun, die Kunden nochmal aktiv ansprechen, dann wird oft dagegen argumentiert mit dem Faktor Zeit. Mhm. Und in meinem Vertriebskontext mit Cross-Selling, das wollen unsere Kunden nicht. Mhm. irgendwelche Upselling- oder Cross-Selling-Aktivitäten. Da gibt, boah, das ist jetzt ein bisschen sehr einfach beantwortet. Ja. Ich finde, kann man weitaus mehr machen.
Ja, zumal da dann ja tatsächlich die Digitalisierung ganz viele tolle Möglichkeiten bietet. Also wenn ich den Kontakt habe, wenn ich den Nutzer als Kunden habe, ihn dann in seinem Produkterlebnis zu unterstützen, in seinem Kauferlebnis auch, ihm überhaupt erstmal die Bestätigung zu geben, das ist gut, dass du bei uns bist, wir sind für dich da, wir kümmern uns um dich. Da kann ich mittlerweile auch ganz viel automatisieren. Das heißt also, das macht total Sinn, das digital zu unterstützen. Das muss nicht zwangsläufig dann immer der Vertriebsmitarbeiter sein, der erstmal den Aufwand sieht, sondern es kann natürlich auch eine E-Mail-Kampagne sein, die automatisch sozusagen gestartet wird, wenn der Nutzer gekauft hat. Ne? Oder das kann auch eine digitale Plattform sein, über die er Mehrwerte zu seinem Produkt bekommt. Also da haben wir ja tatsächlich dank der Digitalisierung ganz viele Möglichkeiten, die, glaube ich, an ganz vielen Stellen gerade im Mittelstand noch nicht ausgenutzt werden.
Eben, und die Möglichkeiten sind alle da, sie sind beherrschbar, sie sind bezahlbar. Also ich kenne das ja aus dem Bereich von Online-Marketing, im Bereich Weiterbildung. Es gibt da Weiterbilder, die einen zu kostenlosen Webinaren einladen, die natürlich einen Call to Action haben, damit ich den weiteren Kurs kaufe. Wenn ich den gekauft habe, bekomme ich nochmal den Zugang zu einem speziellen 10-Tage-Challenge. Wenn ich die abgeschlossen habe, bekomme ich automatisiert eine Aufforderung, hey, jetzt kannst du in das Profi- oder in das Masterprogramm einsteigen. Hochgradig intelligent gemacht und es scheint ja auch effektiv zu sein, sonst würden es nicht so viele Unternehmen machen. Mhm. Aber diese Mechanismen vermisse ich im Mittelstand total.
Also, ich auch, genau. Also das ist das, was wir häufig sehen und was auch für uns eigentlich die wichtigste Botschaft ist, die wir immer erstmal anbringen müssen, glaube ich, ist, dass wir haben das Digitale jetzt genannt. Also häufig habe ich das Gefühl, dass Digitalisierung für mittelständische Organisationen etwas ist, was ein Zukunftsthema ist, was ein Thema, wo man das Gefühl hat, da muss man innovativ sein. Das ist in meiner Wahrnehmung überhaupt nicht so. In meiner Wahrnehmung ist das, was digital passiert, sag mal, in den letzten 10 Jahren relativ wenig Veränderungen unterworfen worden. Also wenn man das als Gesamttrend mal sieht, was sich da wirklich getan hat, ist das relativ wenig Neues. Mhm. Und es kommt viel stärker darauf an, jetzt zu reagieren und die Hausaufgaben, die ich jetzt habe, zu machen und vor allem auch die Erfolgsfaktoren, die jetzt bekannt sind, zu nutzen. Und nicht sich darauf zu verlassen, dass es in einer besseren Zukunft besser wird und ich dann irgendwelche Chancen ergreifen kann, sondern wirklich zu schauen, dass ich die Chancen, die ich habe, jetzt nutze, um einfach mein Unternehmen besser aufzustellen.
Ja, ja. Jetzt kann ich nicht einschätzen, wie ist so die Mentalität in der Region Niedersachsen, Hannover. Ich kann es aus meiner Region, Heimatregion Bielefeld, Herford sagen, Ostwestfalen, da ist man natürlich auch noch recht konservativ. Mhm. Dann komme ich häufig zu hören, ja, das mag ja für so diese jungen Unternehmen wie Amazon, Google und wie sie alle heißen, funktionieren oder diese Startups, aber wir sind ja traditioneller Maschinenbau. Hersteller oder wir sind Hersteller von Küchenmöbeln. Unsere Branche ist da anders. Ich glaube das nicht, dass da noch ein Großteil des Business ausschließlich offline entschieden wird, weil die Einkäufer werden ja auch immer jünger, die Kaufentscheider werden immer jünger. Also ich gehöre da mit meinen knapp 51 Jahren inzwischen zu den Älteren, wenn ich da mit Kunden am Tisch sitze. Und die haben alle ihre Apple Watch, auf der sie ihre WhatsApp-Nachrichten gerade lesen. Und die werden natürlich auch eine höhere Affinität haben und die bestimmen natürlich auch den Markt. Also wo ist da im B2B-Bereich der große Nachholbedarf?
Ja, also ich glaube, diese Diskrepanz in der Wahrnehmung dessen, wie die Nutzer vermeintlich vorgehen und agieren oder wie der Markt insgesamt sich gestaltet und dessen, wie auch meine Wahrnehmung des Marktes ist oder dann auch der vor allem des Nutzerverhaltens ist, das sehe ich ganz genauso. Also auch wir haben ja einen Großteil Inhaber geführt, Mittelstand, auch viel B2B als Kunden und genau da, also genau das, was du eben beschrieben hast, das sehe ich auch. Ich glaube, dass man da häufig mit ja, mit einer echten, mit echten Daten, mit echten Befragungen, mit wirklichen Informationen über die, die Kunden, dem nur begegnen kann. Also wirklich ja, den, ja. den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, ja, das mag vor 10 Jahren vielleicht noch zutreffend gewesen sein, aber das hat sich dann tatsächlich verändert, das Nutzerverhalten, dass einfach die Kaufentscheidung dann vielleicht schon noch auf der Messe getroffen wird oder der Vertrag da geschlossen wird, aber die Informationsbeschaffung tatsächlich auf ganz, ganz anderen Kanälen stattfindet. Und diese Kanäle sind eben heutzutage zum größten Teil digital. Und das verschwimmt eben auch, das ist auch was, was wir ganz stark wahrnehmen, dass man immer davon ausgeht, dass ein Nutzer, der in einem B2B-Unternehmen für den Einkauf verantwortlich ist, ein völlig anderer Mensch ist als der, der zu Hause auf dem Sofa, auf dem Tablet oder Smartphone bei Amazon einkauft. Auch das ist nicht so, sondern dass ich habe halt ein gelerntes Nutzerverhalten und erwarte das eben auch von meinem Lieferanten, dass er zumindest ähnliche Services, eine vergleichbare Servicequalität anbietet, oder bin zumindest erstmal überrascht, wenn es in irgendeiner Stelle anders funktioniert, als so, wie ich es im Privaten gelernt habe. Also diese Trennung, die sehe ich tatsächlich überhaupt nicht.
Ja, ja. Also ich merke das ja auch. Ich habe jetzt 2 Kaufentscheidungen getroffen in den letzten Wochen. Das eine ist mein neues Rennrad, von dem ich dir eben schon beim Mittagessen ganz stolz berichtet habe. Da bin ich natürlich als erstes in eine Facebook-Gruppe eingetreten, um mich da natürlich mit anderen Rennrad Enthusiasten auszutauschen, was ist momentan angesagt, was würdet ihr empfehlen, wovon würdet ihr abraten? Habt ihr alle Tipps bekommen, von der Ritzelanzahl bis hin zur Mikrofaserkleidung? Das ist schon spannend, was da für eine Dynamik ist, also wie auch die Hilfsbereitschaft ist und was natürlich auch meine Kaufentscheidungen beeinflusst. Ich war bei einem großen Internetportal mit A beginnend und habe da einiges noch an Zubehör gekauft, und natürlich bekomme ich da Alternativvorschläge noch, was mit dem Produkt noch kompatibel ist, was andere Kunden aus dem Segment gekauft haben. Super, also das hat von A bis Z funktioniert. Ich habe keine Kaufentscheidung bereut, doch eine einzige, aber das war mit einer Rücksendung an den entsprechenden Versender auch innerhalb von wenigen Minuten erledigt.
Aber das ist ja was man ganz häufig sieht, dass die Möglichkeiten, die du hast, diese hohe Markttransparenz, die wir haben, ja dazu führt, dass dich zum Beispiel ein Beratungsgespräch in einem Fachgeschäft wahrscheinlich gar nicht wesentlich weiterbringen würde.
Genau.
Also du hast gar keinen Grund, außer dass du vielleicht vor Ort einen Händler unterstützen möchtest und auch vor Ort einen Ansprechpartner haben möchtest, in ein Ladengeschäft für die Beratung zu gehen, weil die Beratung und die Informationsqualität, die du online bekommst, ist um ein Vielfaches höher. Also das ist ja, wenn man eben, das ist ja quasi ein Investitionsgut für dich wahrscheinlich, so ein Rennrad. Da findet so viel an Informationsbeschaffung vorher statt, dass es auch diese Beratungskompetenz ein Stück weit obsolet macht. Also die viele Händler vielleicht noch abhebt vom Wettbewerb, weil sie sagen, naja, ich kenne halt meine Produkte so gut, das braucht es gar nicht unbedingt, weil der Nutzer so viele, ich kann mir auf YouTube unzählige Videos dazu nur wahrscheinlich noch anschauen, kann mir Testberichte durchlesen und weiß vielleicht sogar mehr als der Verkäufer, wenn ich mich intensiv damit beschäftigt habe, bevor ich dann so ein Produkt kaufe. Deswegen, dem werden viele Unternehmen gerade nicht gerecht. Das haben sie gar nicht auf dem Schirm.
Ich glaube, manche resignieren dann auch und sagen, ja, das können wir ja gar nicht. Ich kann mich ja nicht mit allen Produkten auseinandersetzen. Ja. Dafür habe ich gar nicht die Zeit. Jetzt habe ich das andere Erlebnis. Ich brauchte einen neuen PC. Ich habe bisher auf meinem Laptop meine Videos für meine Online-Kurse geschnitten, mit natürlich einer starken Leistungseinbuße, also weil so ein Laptop das nicht schafft, wollte mir so einen kleinen Tower kaufen mit einer entsprechenden Rechenleistung, habe ich bei meinem EDV-Berater beraten lassen. Er gab mir einen Link zu einem Unternehmen, welches mir das entsprechende Gerät zur Verfügung stellt, hatte noch eine Frage, habe 2 Wochen keine Antwort bekommen und dann bekam ich statt der Antwort eine Auftragsbestätigung. Und das ist das andere Erlebnis. Mhm. Null. Das ist alles. Keiner erinnert sich mehr an mich, keiner hat Interesse an mir. Und da ist die Frage, hey, was kann man da besser oder anders machen?
Naja, an der Stelle glaube ich, da wird es dann natürlich schwierig, beziehungsweise das ist ja häufig auch tatsächlich eher ein Mindset- oder ein Haltungsthema in den Unternehmen, was wir auch sehen, dass dieses Thema Kundenzentrierung wirklich zu leben in einer Organisation ja auch extrem schwierig ist. Ne? Wie sind wir da in Prozessen gefangen? Da gibt es dann halt eine Abteilung, die sozusagen die Aufträge verarbeitet, und wenn dann da irgendeine Fragestellung noch mit drin steht, dann ist da keiner für verantwortlich, beziehungsweise es wird halt nicht vom Kunden aus gedacht, sondern es wird halt aus der Organisationsstruktur gedacht, und da ist halt jemand, der einen Auftrag zu schreiben hat und der sich über den Umsatz freut und wahrscheinlich gar nicht dieses Datenbankfeld, was irgendwie da noch mit drin war, für relevant erachtet.
Ja.
Also das setzt noch viel stärker, glaube ich, weiter vorne an, wo wir ja wirklich einen Paradigmenwechsel eigentlich in vielen Organisationen, ja, gerade im Mittelstand noch brauchen.
Ja, ich meine, es ist ja auch eine Frage der Personalstärke. Wenn natürlich ich einer von mehreren tausend Kunden bin, die da pro Monat eine Frage stellen, ob das Laufwerk zu der Grafikkarte passt oder was auch immer, dann sind da möglicherweise ein oder zwei Marketing-Mitarbeiterinnen auch überfordert mit diesen Anfragen. Jetzt gibt es ja dieses große Stichwort Social Selling, das heißt also Neukundengewinnung im weitesten Sinne oder Kundengewinnung über soziale Netzwerke. Und da werden auch immer mehr Unternehmen hellhörig, wenn es heißt, auch die Vertriebsmitarbeiter aktiv in diese Rolle einzubinden. Mhm. Also ich meine, wenn der Vertriebsaußendienstmitarbeiter zu seinem Kunden in dem 20.000 Einwohnerstädtchen gutes Verhältnis hat, weil er eh alle 14 Tage bei ihm ist, warum nicht ihn auch befähigen, mehr in den sozialen Netzwerken sich mit Erfahrungsbericht, mit Produktinformationen und so weiter auch zu tummeln? Sind das auch Themen, die bei euren Kunden langsam kommen, oder erlebt ihr da noch eine sehr eher getrennte Sichtweise auf Vertrieb auf der einen Seite und Marketing auf der anderen Seite?
Ja, ich glaube, es gibt ganz wenige Beispiele, wo das schon wirklich eine, also aus dem Unternehmen herauskommend gesteuerte Rolle spielt. Mhm. Das sind dann aber wirklich die, die auch sehr erfolgreich ohnehin in ihrem Bereich sind oder auch in der Bespielung der digitalen Kanäle, weil sie einfach die Bedeutung erkannt haben. Und bei allen anderen ist das, wenn dann, der Eigeninitiative eines Mitarbeiters geschuldet, der es einfach macht und nicht rechtzeitig eingebremst wird, wo es sicherlich dann für den einen auch gut funktionieren kann, das aber dann eher wirklich aus Spaß an der Freude passiert und nicht, weil irgendjemand sagt, das macht strategisch gesehen Sinn. Aber natürlich sehe ich das auch so wie du, dass das total Sinn macht, die Kundennähe, die der Vertrieb hat, genau dafür auch zu nutzen. Das ist das, was wir, wenn wir, also unser Erstkontakt ist ganz häufig die Marketingabteilung, die Marketingleitung, ganz häufig uns wünschen in den ersten Workshops, dass jemand aus dem Vertrieb, jemand, der wirklich echt einen Kundenkontakt hat und nicht nur einmal im Jahr zur Messe, um es böse zu sagen, dabei ist, um einfach zu verstehen, wo sind denn die Kunden unterwegs? Sind die in den Facebook-Gruppen unterwegs oder sind sie da nicht? Erreichen wir die eigentlich? Ne? Weil das ist tatsächlich etwas, was wir auch feststellen, dass diese Informationen oder diese genaue Kenntnis über das, was die Kunden dann im Detail wirklich machen, wo sie sich informieren, im Marketing gar nicht vorhanden ist.
Genau, und die Kenntnis ist nicht vorhanden. Das hat ja nicht mit Kenntnis in Form von Zahlen, Daten, Fakten zu tun, sondern auch ein empathisches Gespür dafür. Ja, womit fühlen sich die Kunden wohl? Mhm. Wo sind die unterwegs? Ich meine, ich arbeite seit über 20 Jahren mit Vertrieblern und bin viel auch mit im Feld gewesen, habe also Kundenbesuche mit begleitet. Ich weiß ja auch, was da vor Ort an Nähe passiert. Also die wissen so viel voneinander, übereinander, gehen am Wochenende zusammen ins Stadion, schicken sich Urlaubsfotos und haben so ein empathisches Verhältnis zu vielen ihrer Kunden. Und dann gibt es den anderen Part, Produktberatung, Produktverkauf und dann noch das ganze Thema Projektabwicklung. Aber dieses Thema Beziehungspflege auf der systematischen Ebene, nicht nur im Sinne von, wie war dein Kroatienurlaub, sondern von, hey, du hast mir doch vor deinem Urlaub erzählt, du hast in dem und dem Thema ein Problem. Ich habe da jemanden kennengelernt, den würde ich dir gerne mal als Kontakt vermitteln. So diese Form von systematischem Networking oder Informationsbeschaffung und ins Netzwerk einbringen, das, also in der Systematik, in der Routine, habe ich bisher auch noch nicht erlebt. Ja. Also es gibt so ein paar Fallbeispiele, die ich immer wieder in den entsprechenden Fachmedien lese, die dann auch berichten, dass damit auch Umsätze wirklich vervielfacht werden können. Aber dazu braucht es eben ein Mindset und eine andere Organisationsstruktur.
Genau, sowas kann aus meiner Sicht aus dem Marketing kommen. Ja. Für so etwas kann das Marketing durchaus gut sein und funktionieren. Was aber dafür häufig fehlt, ist eben der Fokus auf das Ziel, den Vertrieb auch wirklich zu unterstützen. Also als Vertriebsunterstützung, als Marketingziel zu formulieren und zum Beispiel die Generierung von Leads als einen wichtigen KPI überhaupt erstmal zu definieren. Ja, ja. Und eben nicht zu sagen, naja, wir Marketing, wir machen halt alles Mögliche. Wir haben halt vor allem das Ziel, unsere Markenbekanntheit zu steigern, sondern auch eben zu schauen, okay, wie kann ich denn den Vertrieb zum Beispiel mit neuen Adressen füttern, wie kann ich den Vertrieb unterstützen, indem ich sich wiederholende Tätigkeiten eben abnehme. All das ist was, wo, glaube ich, diese Trennung zwischen Marketing und Vertrieb sich auflösen muss, damit das überhaupt gut funktionieren kann. Und am Ende des Tages profitiert der Kunde davon und deshalb macht es Sinn.
Ja, es braucht aber dann auch neben der Systematik auch eine gewisse Ausdauer und noch eine gewisse Konsequenz. Also ich habe mit dem René Choppe aus Berlin, der Experte ist für Marketing-Automatisierung, letztes Jahr ein Interview gehabt und er sagte, Laut einer Studie sind 40% oder 60%, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aller Messekontakte werden nicht weiter bearbeitet nach einem
Messekontakt. Habe ich auch schon gehört, ja.
Das ist ja grauenhaft. Da wird für viele 10.000 oder 100.000 Euro wird ein Messestand mit Messepersonal, Reisekosten, Prospekt, Flyer, Mailingkosten erzeugt und schlägt da richtig ins Budget. Und da wird die Hälfte dessen, was man als Nuggets aus dem Schlamm des Flussbettes quasi heraus will, da wird einfach liegen gelassen. Und da muss man ganz klar sagen, also das ist nicht nur fahrlässig, das ist auch echtes Geldverbrennen. Und da kann man eben über Marketingautomatisierung oder eben entsprechende CRM-Lösungen ja auch eine Menge auf dem digitalen Weg machen.
Ich glaube, man müsste erstmal die Abstimmung zwischen Marketing und Vertrieb verbessern, um zu klären, sind die neue Kontakte überhaupt das, was ihr wollt? Mhm. Also ich glaube, dass ganz häufig beim Vertrieb das Gefühl da ist, dass neue Kontakte, die müssen schon sehr, sehr gut und sehr, sehr qualifiziert sein. Dann beschäftigt man sich auch gerne mit denen. Aber jetzt sagen wir mal relativ kalt, nur weil der mal eine Visitenkarte auf dem Messestand gelassen hat, sich dahinter zu hängen, ist natürlich auch erstmal aufwendig, mhm. ne? Weil ich den erstmal sozusagen durch den gesamten Funnel im Zweifel begleiten muss. Und ich glaube, da muss man nochmal so ein bisschen schauen, also wir haben auch Kunden, die sagen, wir brauchen Neukontakte eigentlich nur in einem ganz bestimmten Segment. Alle anderen Segmente sind wir quasi sowieso bei mindestens 100% Auslastung. Aber das hier sind unsere Wachstumsfelder. Da wollen wir uns hinentwickeln. Mhm. Bitte beschafft uns Leads, die so qualifiziert sind, dass sie auch genau für diesen Bereich sind. Und das ist halt, glaube ich, was häufig zum Beispiel auch bei so einer Messevorbereitung dann hinten runterfällt, zu schauen, was wollen wir denn eigentlich damit erreichen? Ist das überhaupt das Ziel, ganz viele neue Visitenkarten einzusammeln? Oder muss ich halt schauen, dass ich die qualifiziere? Oder muss ich sie halt für eine bestimmte Leistung vor allem akquirieren und dann auch an den Vertrieb entsprechend zurückspielen? Das heißt also, das ist ja das, was wir festgestellt haben, dass diese Trennung, die ein Stück weit ja künstlich ist zwischen Marketing und Vertrieb, da an vielen, vielen Stellen hinderlich ist.
Ja, aber erwarten da Kunden nicht manchmal auch wirklich so das, ich sage mich, wie wir sagen, die eierlegende Wollmilchsau, so das Patentrezept. Ich meine, wenn ich so an die Aktivität des Networkings denke, ob jetzt über soziale Netzwerke oder über klassische Veranstaltungen wie Marketingclubs, Rotaria etc. pp., weiß ja jeder, der sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, es ist erstmal ein sehr breiter Funnel, wo ich erstmal ganz viel Zeit investiere. Ja, also Netzwerkaktivitäten rentieren sich in der Regel erst nach 2 Jahren. Ich muss einbringen, ich muss aufbauen, ich muss mich engagieren, ich muss mich zeigen, Sichtbarkeit und so weiter. Und dann irgendwann trägt es sich mit einer entsprechenden Systematik. Ja. Mhm. Erwarten Kunden nicht vom Marketing manchmal auch einfach so nach dem Motto, wir werfen mal 50.000 Euro rein und zack, da haben wir die 50 neuen Leads unten raus.
Kurz. Ja, manchmal funktioniert das ja auch. Also das ist ja so ein bisschen das Besondere, dass ich ja über die Kanäle, die ich heutzutage zur Verfügung habe, ja häufig wirklich Geld reinschmeißen kann und auf der anderen Seite Nutzer rausbekomme. Mhm. Nur das wird natürlich immer schwieriger und es wird auch immer schwieriger, das rentabel darzustellen. Deshalb sind auch solche langfristigen Maßnahmen natürlich total sinnvoll, ne? Weil wir einfach das Problem haben, dass wir den Traffic, die Nutzer immer über die großen Plattformen einkaufen müssen. Das heißt, wir müssen immer sozusagen den Wegezoll an Google, Facebook und Co. bezahlen. Und sind da ja durch das Geburtsverfahren immer im direkten Wettbewerb mit allen Wettbewerbern. Und wenn wir dann die Top-Platzierung haben wollen, um die Nutzer dann für uns zu gewinnen, dann kann das natürlich auch in Bereiche gehen, wo wir dann mit unserer Marge vielleicht schon Probleme kriegen. Und dann bin ich natürlich gut beraten, auch andere Kanäle zu haben, einfach nicht von den großen Plattformen abhängig zu sein oder abhängig zu werden.
Ja, ja. Also ich habe das jetzt mehrfach bei dir rausgehört. Wenn ihr Kunden beratet, dann sagt ihr, es ist in jedem Fall sinnvoll, Vertrieb und Marketing an einen Tisch zu holen.
Ja, das machen wir immer. Also das ist quasi die Grundvoraussetzung für uns, wenn wir sagen, wir starten die Zusammenarbeit, dann muss jemand dabei sein, der den Kundenkontakt hat. Das ist teilweise auch nochmal getrennt, dass es dann zum Beispiel eine Serviceabteilung gibt, die sich vor allem dann mit dem After-Sales beschäftigt. Das heißt also, auch das ist jemand, der sehr, sehr gerne mit dabei sein kann, weil der im Grunde von Start weg die FAQ aufzählen kann, die Nöte der Kunden, die schon das Produkt oder die Leistung in Anwendung haben, sehr, sehr gut kennt, und eben der Vertrieb, der vielleicht dann auch nochmal sagt, ja, das sind eigentlich die typischen Kunden, die ich so vor Augen habe, die dann auch, das hast du eben auch schon genau richtig beschrieben, unglaublich detailliert beschreiben kann, und man hat sofort ein Bild vor Augen und kann dann eben für diesen Nutzer sich direkt etwas überlegen und Lösungen finden und ist eben nicht in einer sehr diffusen Masse männlich von 30 bis 40 unterwegs.
Ja,
also auch Personas daraus zu erarbeiten, das funktioniert Natürlich aus Daten und aus Marktforschung auch, aber aus meiner Sicht auch sehr, sehr gut, wenn man einfach Vertrieblern zuhört und sich eben anhört, wie die ihre Kunden erleben und wahrnehmen.
Okay. Was machst du jetzt mit so einem ganz konservativen Unternehmer oder einem konservativen Unternehmen, die sagen, ach, dieses Digitale, das, wir wollen doch lieber im Analogen bleiben. Geht's heute noch ohne Digitalisierung oder?
Also ich bin da immer relativ pragmatisch unterwegs und wir haben für uns einen Grundsatz, das ist tatsächlich, wir wollen erfolgreiche Digitalisierung machen, aber mit Menschen, die wollen. Also wenn wir der Überzeugung sind, das kann für das Unternehmen funktionieren und der Unternehmer oder die Unternehmerin sagt, das glaube ich nicht, dass es funktioniert, dann muss ich da nicht missionarisch tätig werden. Dann ist das ja auch das unternehmerische Risiko, liegt sowieso bei ihm oder ihr. Deshalb, ich glaube tatsächlich, dass dadurch, dass so viel Nutzungszeit der Menschen, auch der Kunden des Unternehmens, um das es dann geht, auf die digitalen Kanäle entfällt, muss man sich mit diesen Kanälen auch beschäftigen und sollte man auch schauen, dass man darüber eben auch seine Kunden und seine Nutzer anspricht und dort Services, Mehrwertleistungen anbietet. Mhm. Von daher würde ich sagen, wie gesagt, das Digitale jetzt ist halt da. Mhm. Damit gilt es, sich zu beschäftigen. Wer das anders sieht, den lasse ich diese Meinung gerne. Also nur dann würde ich mich zumindest nicht wundern, wenn das Unternehmen dann früher oder später tatsächlich Schwierigkeiten bekommt, weil Wettbewerber es vielleicht anders oder besser machen.
Ja, ja. Mancher wird jetzt sagen, aber die Schallplatte erlebt ja auch wieder ihre Renaissance. Ja gut, es gibt immer Nischen für Produkte, die wir aus unserer Kindheit kennen.
Wenn man sich den Marktanteil anguckt, dann spielt die Schallplatte trotzdem keine Rolle mehr.
Ich freue mich, dass ich heute von meiner Fahrt hier nach Hannover mir noch ein, zwei Alben auf mein Smartphone laden konnte über einen Streamingdienst und die dann im Auto komfortabel gehört habe. Ja, Simon, wir sind beide keine Missionare, nur wir beide, glaube ich, haben schon aufgrund unserer beruflichen Ausrichtung sehr stark Fokus auf das Thema Digitalisierung. Auch ich im Vertrieb, der ich bis vor einigen Jahren noch eben sehr stark über Präsenzseminare, natürlich ganz klar Verkaufstechniken, Rhetorik, Verkaufssteuerung der Vertriebsleiter auch geschult habe und heute immer mehr auch in Kooperation mit Marketing-Experten auch Themenschule wie Social Selling, Networking über Xing, LinkedIn und andere Portale, weil ich glaube, wir merken das ja nicht nur als Dienstleister, als Anbieter von beratender Unterstützung, sondern auch als Konsumenten. Ich hatte eben ein schönes Rennrad bemerkt oder angemerkt. Ich habe auch andere Beispiele, die ich jetzt noch erzählen könnte, wo ich feststelle, ja, klasse, als Konsument profitiere ich enorm von dieser digitalen Vielfalt und der entsprechenden Angebote. Und ich finde, es gibt ein Riesenfeld noch für viele Mittelständler da auch zu bestellen, auch Riesenchancen, gerade auch in Zeiten, wo ich von meinen Vertrieblern eben häufig höre, es wird immer schwieriger, neue Kontakte, neue Leads zu generieren oder auch einfach Neukundengeschäft zu erzeugen. Mhm. Wo sind so die wesentlichen Pains eurer Kunden? Mit welchen Schmerzen kommen die zu euch? Vielleicht um so langsam zum Ende hinzuleiten.
Ja, es sind, glaube ich, zwei Dimensionen, bei denen wir merken, dass die in der Digitalisierung immer wichtiger werden. Und das sind die mit den Menschen zu tun haben. Das heißt also, ich habe entweder das Problem, ich finde keine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, oder ich hätte gerne mehr Kunden. Und genau die zwei Dimensionen bedienen wir halt. Das eine ist zum Beispiel über Arbeitgebermarken nachzudenken und auch die Attraktivität als Arbeitgeber zu steigern, vielleicht auch neue Formen der Zusammenarbeit zu integrieren in die Unternehmen, wirklich reinzubringen, weil das auch was ist, was wir gemerkt haben, dass es in der Digitalisierung, in der Umsetzung von Digitalprojekten im digitalen Marketing ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, dass ich eben anders zusammenarbeite, als es vielleicht noch vor 10 Jahren gut funktioniert hat, weil einfach die Dynamik dann doch ein Stück weit höher ist. Und der zweite Punkt eben, ja, wirklich Kunden zu verstehen und an das Unternehmen oder für das Unternehmen zu begeistern und an das Unternehmen zu binden, das sind, glaube ich, die zwei Schmerzpunkte, die unter die man alles subsumieren kann, was dann so auf uns zukommt.
Ich glaube, da haben wir noch eine Menge spannende Arbeit vor uns.
Simon, hoffentlich.
Ja, also in jedem Fall. Und erstmal toll, dass wir uns über den Weg des gemeinsamen Kunden gefunden haben. Wir könnten jetzt stundenlang weiter plaudern, wie ich das immer am Ende der 30, 35 Minuten meiner Podcast-Folgen sage. Aber mit leichtem Schmerz sage ich, wir müssen jetzt leider aufhören. Das ist mein Versprechen an die Zuschauer, dass wir sie auch nicht mit zu langen Folgen behelligen, sondern dass wir nach 30 Minuten auch den Abschluss finden. Simon, ganz herzlichen Dank für die tollen Worte. Ich bin sicher, wir werden noch das ein oder andere Mal weiter philosophieren und dir weiter viel Erfolg mit eurer Agentur.
Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle wichtigen Infos und Links findest du übrigens in den Shownotes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, gib mir bitte eine positive Bewertung bei iTunes oder deinem Podcast-Anbieter, damit ich weiß, welche Themen für meine Zuhörer besonders relevant sind. Also, bis zum nächsten Mal.